US-Präsident Trump gegen die Elite-Uni Harvard. Dieser Kampf läuft schon seit Wochen. Und das bekommen jetzt auch immer mehr die Ausländer dort zu spüren. Sowohl die Studierenden als auch die Forschenden oder Gastredner. Denn die US-Regierung verschärft ihre Visavergabe immer weiter und schreckt damit viele ab. Droht den USA deshalb jetzt ein Abgang von hochqualifizierten Fachkräften? Und können wir diese irgendwie nach Deutschland locken? Darauf wollen wir heute ein bisschen genauer schauen. Und damit hallo zum Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Jenny Bayen.
US-Präsident Trump poltert seit Wochen gegen die Elite-Universität Harvard und will vor allem die Ausländer dort loswerden. Dafür werden manche Visa gar nicht mehr vergeben, bei anderen soll es deutlich schärfere Vorgaben geben. Und das schreckt natürlich erstmal ab. Deshalb wollten wir von den Studierenden hier bei uns wissen, sind die USA gerade überhaupt noch attraktiv für einen Auslandsaufenthalt? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich an der Uni Heidelberg umgehört.
Ich wollte jetzt ein Auslandssemester dort machen. Ich habe auch sogar einen Platz und würde eigentlich im August hinfliegen. Aber jetzt, da ich keinen Visatermin bekommen habe, keinen Interviewtermin, weiß ich nicht genau, ob das stattfinden wird.
Was soll ich da denn machen, wenn die mich nicht reinlassen? Also dann machen die es halt.
Ich habe gerade erst Anfang des Jahres ein Angebot aus den USA für eine wissenschaftliche Stelle abgelehnt, eben aufgrund der Unsicherheit in der politischen Lage momentan und dass ich auch nicht weiß, wie sicher dort meine Gelder sind, Drittmittel, Reisemittel und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, in Europa zu bleiben.
Ich wollte, aber jetzt ein bisschen schwierig mit Visas. Aber ich denke jetzt über Kanada vielleicht.
Ich persönlich würde gerade nicht gerne gehen. Ich habe eine Freundin, die jetzt im September geht, der ich die ganze Zeit sage, überleg's dir nochmal. Ich habe mich für einen Master in den Niederlanden entschieden, es war mir lieber.
Also ich bin angenommen, ich habe für alles gesorgt, außer fürs Visum. Ich habe einen Wohnungsvertrag unterschrieben. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich ein Visum kriegen werde. Ich finde es so schwierig, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es für immer zubleibt. Vor allem nicht für uns. Ich habe ja einen deutschen Pass und am Ende, wenn sie mich weghaben wollen, dann gehe ich halt.
Das sagen die Studierenden an der Uni Heidelberg. Aber wie sieht es umgekehrt aus? Ist jetzt die Chance für Deutschland, um hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher aus den USA zu holen? Eine Umfrage im US-Wissenschaftsmagazin Nature zeigt, 75% der befragten Nachwuchswissenschaftler überlegen, das Land zu verlassen. Und auch die neue Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat gerade erst in einem Zeitungsinterview gesagt, dass jetzt die Chance sei, um Top-Wissenschaftler nach Deutschland zu holen. Darüber spreche ich mit Dr. Kai Six vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD. Herr Six, wie sind gerade Ihre Erfahrungen? Wie wechselwillig sind denn die Forschenden in den USA?
Einen wirklichen Braindrain beobachten wir im Moment aus den USA noch nicht. Was man gleichzeitig aber doch feststellen muss, ist, dass viele der großen Forschungsförderer in den USA beträchtliche finanzielle Einschnitte erlebt haben. Und wenn der Haushaltsentwurf von Trump so durchgeht für das Jahr 2026, werden diese Einschnitte noch größer werden. Und dann sind einfach die Möglichkeiten, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzustellen von Hochschulen, von Forschungsorganisationen, deutlich beschränkt gegenüber früheren Zeiten, dass dann eine gewisse Umorientierung stattfindet. Das ist durchaus plausibel und erwartbar.
Was glauben Sie denn, welche Forscher oder Forscherinnen, Dozenten, Dozentinnen sind das denn? Von welchen Fachbereichen sprechen wir da? Kann man das grob sagen? Und sind das auch die, die wir in Deutschland brauchen könnten?
Also grundsätzlich ist Deutschland interessant für ganz viele Forschende. Wir sind im Moment das zweitattraktivste Land, was die Aufnahme internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrifft, weltweit, nach den USA übrigens. Und diejenigen, die jetzt in den USA von diesen starken finanziellen Einschnitten betroffen sind, sind auch ziemlich breit gestreut. Und viele von denen würden sicherlich auch in Deutschland einen sehr produktiven Beitrag zur Wissenschaft leisten können.
Wenn Sie jetzt sagen, Deutschland ist im weltweiten Vergleich das zweitattraktivste Land, was macht uns denn so attraktiv?
Einfach die sehr starken Forschungsorganisationen, die Deutschland am Schluss ausmachen. Wir haben auf der einen Seite Hochschulen, die in ihrer Breite eine sehr hohe Qualität gewährleisten können, die Forschung und Lehre sehr eng miteinander verzahnen, die auch eine hohe Praxisorientierung aufweisen, und zwar quer durch die ganze Breite der verschiedenen Typen von Hochschulen. Und gleichzeitig haben wir international sehr sichtbare außeruniversitäre Forschungsorganisationen wie die Max-Planck-Gesellschaft, wie die Helmholtz-Gesellschaft zum Beispiel.
Wie viel Luxus sind denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den großen US-Elite-Unis gewohnt? Manche kriegen ja, wenn sie dorthin kommen, sogar einen Job für den Ehepartner, die Ehepartnerin gestellt. Also was erwarten die und bekommen die das wirklich in Deutschland?
Also das ist natürlich möglicherweise schon ein großer Unterschied. Die finanziellen Möglichkeiten, also Verdienstmöglichkeiten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer sehr fortgeschrittenen Karrierestufe sind in den USA schon ungleich anders, als sie normalerweise in Deutschland gegeben sind. Teilweise sind natürlich auch die Ausstattungen von Laboren, der Zugang zu Datenbanken sehr gut ausgestattet und übertreffen das, was Deutschland bietet, manchmal schon noch. Und gleichzeitig hat Deutschland auch viel zu bieten. Ich meine, im Moment ist doch durchaus die Lage so, dass Deutschland einfach die Wissenschaftsfreiheit eine sehr stabile Situation bietet und auch überhaupt nicht absehbar ist, dass es jetzt Eingriffe gibt im Moment, die irgendwie auch eine Gefährdung von freier Wissenschaft und neugiergetriebener Wissenschaft bedeuten würde. Also das macht schon auch Deutschland für Menschen interessant, die dann vielleicht an anderer Stelle finanzielle Einbußen auf sich nehmen müssen.
Sagt Kai Six vom Deutschen Akademischen Austauschdienst über die Möglichkeit, nach den Visaproblemen in den USA Forschende nach Deutschland zu holen. Wir gehen zu einem anderen Thema. Sommer in Deutschland, das heißt ja manchmal eigentlich auch nur, dass der Regen wärmer wird. Genauso fühlt sich das gerade in vielen Regionen hier im Südwesten an. Trotzdem gibt es ein paar Tapfere, die auch jetzt schon ins Freibad gehen. Und wenn es dann mal wirklich warm wird, dann merkt man auch hier den Fachkräftemangel, denn überall fehlen die Bademeister. In der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Birlenbach im Rhein-Lahn-Kreis sah es deshalb für das Freibad dort lange eng aus, bis die Betreiber auf eine unkonventionelle Lösung kamen. Im letzten Jahr ließen sie erstmals zwei Rettungsschwimmer aus Argentinien einfliegen. Und das lief so gut, dass die beiden Südamerikaner in diesem Jahr wiedergekommen sind. SWR-Reporterin Sarah Maurer hat sie bei der Arbeit besucht.
Ein warmer, sonniger Morgen im Freibad in Birlenbach. Neben einer kleinen Holzhütte steht Marisol Cruz am Beckenrand und schaut auf einige Frühschwimmer, die gerade ihre Bahnen ziehen. Marisol und ihr Kollege Juan Ipsale sind erst seit ein paar Tagen wieder zurück in Birlenbach. Im letzten Sommer hatten sie hier zum ersten Mal die Badeaufsicht übernommen, erzählt Marisol.
Als ich letztes Jahr hergekommen bin, war ich erst mal ängstlich, weil ich mich nicht auskannte. Ich war überrascht, wie nett alle waren, auch unsere Chefin.
Juan ging es ähnlich.
Man hört immer, dass die Deutschen still und unfreundlich seien, aber zu uns sind alle nett. Wir haben nur gute Erfahrungen gemacht, deshalb sind wir wieder da.
Auch für die Betreiberfamilie war das damals ein großes Experiment, sagt Sohn Jan Darda.
Eigentlich war es ein Probelauf. Wir suchen dringend Mitarbeiter, Fachkräftemangel ist ja auch bekannt in den Schwimmbetrieben. Und ja, das war eine Lösung, die wir ausprobiert haben und es war eine sehr gute Lösung.
Und das, obwohl die Familie die Reisekosten und die Wohnung für die beiden übernimmt und ihnen auch den gleichen Lohn zahlt wie ihren deutschen Angestellten. Seine Familie sei aber nicht nur von der Freundlichkeit und Leistungsbereitschaft der zwei Argentinier beeindruckt gewesen, sagt Jan Darda.
Ich war total begeistert, als ich die beiden das erste Mal schwimmen gesehen habe. Das ist schon eine sehr gute Ausbildung. Da braucht man sich keine Sorgen machen, also die holen die Leute aus dem Wasser, wenn es sein muss.
Deshalb stand für ihn außer Frage, dass die beiden Argentinier auch in diesem Jahr wiederkommen sollten.
Juan und ich, das ist eine Freundschaft geworden. Wir haben auch, als er in Argentinien war, ganz viel Kontakt gehabt, haben geschrieben und alles drum und dran. Und ich meine, es ist ja auch ein Grund, dass die beiden wieder hergekommen sind, weil es ihnen halt auch so Spaß macht und weil es uns auch so Spaß macht mit ihnen. Ne?
Und auch die Badegäste sind sehr zufrieden mit den argentinischen Rettungsschwimmern.
Ja, wunderbar. Wenn die Argentinier uns so gut betreuen, dann dürfen die jedes Jahr kommen. Im letzten Jahr waren sie auch da. Hat immer Spaß gemacht.
Sehr nett waren die. Sehr nett. Also hab nur gute Erfahrung.
Ich bin froh, dass wir die Leute haben, weil es mangelt ja letztendlich an Badeaufsicht. Wenn sich da Menschen aus einem anderen Kontinent finden, dann kann man nur froh sein.
Marisol und Juan sind aber nicht nur in Birlenbach im Einsatz. Immer wieder übernehmen sie auch die Aufsicht in den etwa 15 Minuten entfernten Freibädern in Dauborn und Kirberg. Deswegen stellen ihnen ihre Arbeitgeber ein Auto, denn die Region ist eher ländlich. Für Marisol, die aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires kommt, ist das aber eine willkommene Abwechslung.
Hierher kommen nicht so viele Leute. In Argentinien muss ich oft tausende Menschen im Blick haben. Hier ist es ruhiger.
Die Deutschen würden sich auch besser an ihre Anweisungen halten. Ein weiterer Vorteil sei, dass die meisten Menschen hier schon früh schwimmen lernten. Das sei in Argentinien leider nicht so. Und Juan findet,
it's easier here to make a little bit more money.
Man verdient etwas mehr und hat eine gute Zeit weit weg von zu Hause. Das gefällt mir hier besser.
I think it's better.
Ein Bericht von unserer Reporterin Sarah Maurer.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unser Hörer Dietmar aus Freudenberg schreibt, Ich bin seit 17 Jahren in einem Betrieb angestellt und muss jetzt krankheitsbedingt als letzten Ausweg kündigen. Laut Vertrag habe ich eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Wie funktioniert die Eigenkündigung genau? Welche Pflichten und welche Rechte habe ich?
Für den Arbeitnehmer gilt natürlich das Gleiche wie für den Arbeitgeber. Erstens, die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Kündigungsfrist muss eingehalten werden, jedenfalls meistens, wenn im Tarifvertrag oder im Arbeitsvertrag geregelt ist, dass die gleiche Kündigungsfrist, die verlängerte, auch für den Arbeitnehmer gilt. Das ist aber in der Regel so. Ja, das heißt, da muss auch der Arbeitnehmer bei der Eigenkündigung, und das ist ja hier das Problem, wie oft die Kündigungsfrist einhalten, die dann sehr lang ist und dann natürlich auch zu langen Belastungen führen kann. Da gibt es aber eine Lösung, wenn der behandelnde Arzt attestiert, dass die Weiterarbeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist gesundheitlich nicht zumutbar ist, der Arbeitgeber keine anderweitige Lösung bieten kann, wo diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen abgestellt werden, dann kann man auch vorzeitig kündigen. Trotzdem sollte man in so einem Fall sich beraten lassen, ja, weil es gibt Vertragsstrafen in den Verträgen und so weiter und so fort. Und der Arbeitgeber kann natürlich sagen, das muss der Betriebsarzt entscheiden. Oder die Arbeitsagentur sagt nachher, das akzeptieren wir nicht, es gibt eine Sperrzeit. Wir lassen da mal den Amtsarzt drüber gucken. Deswegen am besten beraten. Grundsätzlich möglich, gerade wenn der Arbeitsplatz die Gesundheit gefährdet. Das muss niemand für seinen Job riskieren.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.